Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Daily. Heute ist Dienstag, der 30. April und das bedeutet, heute steigt der große Champions-League-Kracher zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Mein Name ist Matthias Dersch.
Und ich bin Michael Bächle. Hallo.
Bevor wir gleich mit unserem Bayern-Reporter Mario Krischel natürlich auf die Champions League schauen, sprechen wir vorab aber noch mit unserem Investigativreporter Benny Hofmann über den heftigen Streit, der dazwischen der DFL und dem Streamingdienst The Zone ausgebrochen ist.
Genau, aber vorher starten wir wie immer mit den News des Tages. Nach der Männer-EM 2024 könnte Deutschland bald ein weiteres großes Turnier ausrichten. Mitte Mai wird nämlich die Entscheidung über die Frauen-WM 2027 fallen. Für die hat sich der DFB gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien beworben. Und da sind die Chancen jetzt gestiegen, denn die USA und Mexiko haben nun angekündigt, ihre gemeinsame Bewerbung zurückzuziehen und auf die WM 2031 umzuschreiben. Der einzige verbliebene Gegenkandidat für das Trio um Deutschland ist damit nun Brasilien.
Borussia Dortmund geht nahezu ohne Personalprobleme in das Hinspiel gegen Paris Saint-Germain im Champions-League-Halbfinale am Mittwoch. Trainer Edin Terzic darf nicht nur auf die in Leipzig gesperrt fehlenden Emre Can und Ian Marzen setzen, sondern auch auf Marcel Sabitzer. Der Österreicher hat seine Grippe auskuriert. Optionen für den Kader sind voraussichtlich auch die Offensivkräfte Daniel Mahlen und Sebastian Allaire. Sicher ausfallen wird dagegen neben Rami Benzebaini auch Youngster Julien Duranville. Der Belgier hat sich im Training erneut eine Muskelverletzung zugezogen.
Gleich zwei schlechte Nachrichten gab es heute für Mainz 05 im Abstiegskampf. Wie der Verein bekannt gab, hat sich Karim Onisivo im Spiel gegen den 1. FC Köln 3 Finger gebrochen und muss operiert werden. Er fällt also vorerst aus. Und darüber hinaus wurde auch noch die Sperre gegen Philipp Mwene bekannt. 2 Spiele muss er nach seiner roten Karte gegen Köln aussetzen. Mainz erwägt allerdings, gegen diese Entscheidung des DFB-Sportgerichts vorzugehen. Am kommenden Wochenende in Heidenheim fehlen ohnehin schon die beiden Schlüsselspieler Nadim Amiri und Brian Gruder, beide wegen einer Gelbsperre. The Zone und die DFL, das sind momentan zwei Parteien, die auf Kriegsfuß miteinander stehen. Wie so oft bei solchen Konflikten gibt es unterschiedliche Auffassungen beider Seiten und wie so oft ist das eine Thematik, die ja nicht ganz so einfach zu durchblicken ist. Deswegen sind wir froh, dass wir unseren Mann mit den beiden Masterabschlüssen in Investigativjournalismus und im komplexe Themen erklären bei uns haben. Benny Hofmann, schön, dass du bei uns bist.
Hallo zusammen.
Benny, dieser Konflikt, der schwelt jetzt schon seit 2 Wochen. The Zone hat angekündigt, vor Gericht zu ziehen. Erklär doch mal, vielleicht auch für die Hörer, die es nicht so mitbekommen haben, diese Streitigkeiten, worum geht's?
Naja, erstmal geht's um die Ausschreibung der nationalen Medienrechte. Das ist die Haupteinnahmequelle der Clubs aus der Bundesliga und der zweiten Liga. Momentan fließen da pro Saison 1,1 Milliarden Euro. In diesem Streit zwischen The Zone und DFL geht es um das Paket B, sehr vereinfacht gesprochen, das ist das teuerste Paket. Da reden wir von den 196 Live-Samstagsspielen in der Bundesliga-Saison an den 34 Spieltagen. The Zone sagt, man habe das mit Abstand wirtschaftlich beste Angebot gemacht. Die DFL sagt, das mag alles sein, aber man hat es trotzdem dem Vernehmen nach an Sky gegeben, weil bei The Zone eine entsprechende Bankgarantie gefehlt hat.
Ja, Stichwort Bankgarantie, Benny. Die DFL verlangt jetzt diese Bankgarantie von The Zone. Warum ist denn das so? Zuletzt hatte ja eine Patronatserklärung gereicht.
Das ist richtig, dass diese Patronatserklärung gereicht hat. Das liegt an zwei Gründen. Der erste Punkt ist natürlich, dass es jetzt um eine höhere Summe geht. The Zone ist ja aktuell auch Rechtehalter und zwar von den Live-Spielen am Freitagabend und am Sonntag. Aber dieses Paket ist natürlich nicht so teuer. Das heißt, es geht um weniger Geld. Das heißt, dass die DFL jetzt argumentiert, je größer die Summe, desto höher muss unsere Sicherheit natürlich sein. Ich finde, das ist durchaus nachvollziehbar. Der zweite Punkt ist der folgende. Es gab in den letzten Monaten immer mal wieder Zahlungsaufschübe von mehreren Partnern, darunter eben auch The Zone. Das haben sie in einem Schreiben am vergangenen Wochenende sogar zugegeben. Die Zwischenfinanzierungen, die die DFL eingestellt hat, haben so einfach nicht funktioniert. Deswegen bleiben jetzt am Ende insgesamt 80 Millionen weniger für die Clubs in der laufenden Saison. Das ist natürlich dann schon ein Problem, wenn solche Verschiebungen dazu führen, dass am Ende der Kuchen kleiner ist. Dann muss die DFL natürlich schon schauen, okay, was nützt mir es am Ende, wenn ich einen ja immens dotierten Vertrag habe gegenüber einem Vertrag, der nicht ganz so gut dotiert ist, aber dafür der nicht ganz so gut dotierte Vertrag natürlich zu 100% erfüllt wird und der immens dotierte eben nicht.
Aktuell hat das ja etwas von einem Blame Game. The Zone wirft den DFL-Chefs Verleumdung vor. Die DFL-Chefs wiederum sagen, dass The Zone einen Keil in die Liga treiben will. Das sind ziemlich ja, harte Vorwürfe, die man sich da macht gegenseitig. Das hört sich für mich nach einem zerschnittenen Tischtuch an. Siehst du da überhaupt noch die Chance für eine außergerichtliche Einigung?
Die Chance ist momentan sehr, sehr gering. Der Sohn muss auch ein Stück weit natürlich aufpassen, wie sie in der Öffentlichkeit mittlerweile dastehen. Man kann das vielleicht ein bisschen damit erklären, dass die übliche Verhandlungspraxis in den USA vor allem, und da kommt nun mal das Unternehmen The Zone oder die Gründer des Unternehmens The Zone an sich her, da arbeitet man schon gern mal mit diesen Wild-West-Methoden und hat aber am Ende der Verhandlungen überhaupt kein Problem, dass man dann gemeinsam am Tisch sitzt und einen womöglichen Vertragsabschluss auch mit Champagner oder was weiß ich was begießt. In England ist das auch noch ähnlich. Der Sohn sitzt ja in London. In Deutschland ist das ein bisschen anders. Man muss bei diesem Blame Game, du hast es ja richtig gesagt, es ist ein Blame Game. Es ist ein Hin und Her von Briefen, Giftpfeilen, Aussagen auf der offiziellen und auf der inoffiziellen Tonspur. Den ersten Redehandschuh geworfen hat schon der Sohn. Das muss man ganz klar sagen. Und zwar mit einem Brief an die DFL-Geschäftsführung und ans Präsidium, aber vor allem eben auch an die 36 Clubs. Da kann man schon fragen, wollte man damit natürlich die aktuelle Geschäftsführung ein Stück weit vor den Clubs brüskieren.
Du hast gerade das Image von The Zone angesprochen. Es ist ja momentan noch ein zweites Feld, auf dem sich der Streamingdienst bewegt. Das ist dieser Streit um die Abopreise. Da gibt es ja auch Bewegungen, Petitionen, die dagegen vorgehen seitens der Kunden, die sich da ein bisschen verschaukelt fühlen. Ganz schön hohes Risiko, was der Streamingdienst da eingeht aktuell, oder?
Ja, es ist ein gewisses Risiko. Auf der anderen Seite hat The Zone natürlich eine relativ große Chance. Ich habe so den Eindruck, dass die jetzt all in gehen bei der aktuellen Ausschreibung der Medienrechte mit dem großen Ziel hinten dran, eine Art Quasi-Monopol am Ende zu schaffen, also jetzt kein Stück weit rauszubeißen. Und bei Sky muss man ehrlicherweise sagen, ohne die Bundesliga-Rechte wird es relativ eng für die Fußballsparte von Sky. Das Bundeskartellamt hat die sogenannte No-Single-Buyer-Rule ja mittlerweile gestrichen. Das heißt, am Ende kann es sein, dass wir einen Anbieter haben für die Live-Rechte. Das ist grundsätzlich gut und für den Fan auch gut. Wenn der aber natürlich die Preise diktieren kann für die Abos, kann das langfristig für den Fan natürlich auch wieder schädlich sein. Und ich habe schon das Gefühl, dass bei The Zone natürlich die große Idee ist, Wettbewerber rauszubeißen. Das ist völlig normal im Wirtschaftsleben, dass man das versucht. Und dann am Ende natürlich alle Rechte oder möglichst viele Rechte in einer Hand zu halten.
Das Zone hat ja jetzt auch gedroht, sich komplett aus dieser Ausschreibung zurückziehen zu wollen, wenn man dieses von dir angesprochene Rechtepaket, das sie wollen, nicht erhält. Das würde ja für beide Seiten jetzt wirtschaftliche Gefahren mit sich bringen. Hältst du das denn für realistisch, dass The Zone diese Drohung im Endeffekt wirklich wahr macht?
Nee, das hat jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen was vom Sandkasten bei Vorschulkindern. Wir haben jetzt, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird sich ja ein Schiedsgericht der Sache annehmen. Da läuft heute die Frist, um das Schiedsgericht anzurufen, ab. The Zone hat aber auch insinuiert, wenn sie die Rechte vom Schiedsgericht nicht zugesprochen bekommen, dann ziehen sie vor ordentliche Gerichte bis hoch zum EuGH. Das würde natürlich ziemlich lange dauern. Ich glaube, das ist halt am Ende des Tages kein gangbarer Weg. Und The Zone wird es einerseits auch weiterhin auf dem deutschen Markt geben. Sie haben ja auch Rechte an der Champions League zum Beispiel und anderen wichtigen Ligen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich weiterhin ein Interesse am deutschen Fußball und an der Bundesliga, auch wenn sie jetzt das rechte Paket B nicht bekommen. Warum? Weil der deutsche Markt neben dem englischen der wahrscheinlich zahlungskräftigste ist auch, und das ist auch ein Teil der Wahrheit, wenn man natürlich dazu sagen muss, refinanziert haben sich diese ganzen Live-Bundesliga-Anbieter bislang noch nie so richtig in Deutschland. Also Premiere hatte immer mal wieder Probleme, The Zone hatte Probleme, eine schwarze Null ist da auf Sicht wahrscheinlich eher realistisch.
Du hast ja gerade schon angesprochen, dass für Sky die Bundesliga enorm wichtig ist. Stand jetzt ist Sky der große Gewinner, weil sie dieses Paket B ja mutmaßlich zugesprochen bekommen haben. Könnte sich das auch noch komplett drehen und Sky am Ende mit leeren Händen dastehen?
Das vermag ich überhaupt nicht zu beurteilen, weil, wie sagt man so schön, vor Gericht und auf hoher See ist man ja bekanntlich in Gottes Hand. Wenn wir jetzt ein Phrasenschwein hätten, müsste ich wahrscheinlich 3 Euro reinschmeißen, aber ich glaube, diese Phrase trifft es hier natürlich. Wenn das Schiedsgericht das drehen sollte, dann könnte Sky tatsächlich der große Verlierer werden. Dann muss man aber auch abwarten, inwiefern sich Sky wieder berappeln würde und vielleicht doch noch auf andere Pakete mitbieten kann. Der Sonntag ist ein bisschen werthaltiger geworden, dadurch, dass man im Prinzip am Sonntag mittlerweile von Mittag bis Abend Live-Fußball zeigen kann, also dann ab der Saison 2025/26, wo dann ja dieses neue Medienpaket greifen wird. Das muss man wirklich, ja, abwarten.
Viele Menschen werden sich jetzt die ganz banale Frage stellen, was bedeutet das Ganze eigentlich für mich als Abonnent, für mich als Fußballfan, der Bundesliga schauen will? Ist es in irgendeiner Form schon absehbar?
schwerlich abzusehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wichtiger ist erstmal das Streichen der No-Single-Buyer-Rule durch das Bundeskartellamt, weil am Ende auch wieder Sublizenzierungsmodelle dabei rausspringen können, sodass man am Ende nur noch ein Abo braucht, auch wenn es mehrere Rechteinhaber gibt. Wenn das am Ende in Richtung Monopol geht und zu einer Art Preisdiktat führt, also zu einer willkürlichen Preisansetzung, glaube ich, würde das Bundeskartellamt auch eingreifen und auch die Liga, weil die klare Doktrin ist auch immer, Live-Fußball einer möglichst breiten Bevölkerungsmasse zugänglich zu machen. Daran hat ja die Liga auch ein großes Interesse und alle Clubs natürlich. Spannender ist natürlich die Frage für die Clubs, wie lange zieht sich das jetzt hin? Die Clubs haben jetzt den Vorteil und auch die Liga. Es handelt sich um die Medienrechte ab 2025, 26. Also da ist noch ein gutes Jahr hin. So lange kann sich diese Entscheidung sozusagen ziehen, ohne dass es gefährlich werden würde. Aber am Ende geht es halt natürlich auch darum, sind die Clubs dann durchfinanziert und die planen natürlich mit den Medienrechteeinnahmen, keine Frage.
Ja, das hört sich ganz so an, Benni, als würden wir dich hier häufiger noch zu diesem Thema reden hören. Vielen Dank auf jeden Fall für den Moment, dass du hier mal wieder den Erklärbär gespielt hast. Jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer.
Gerne.
Von diesem sehr komplexen Thema kommen wir jetzt zum Geschehen auf den Rasen heute Abend. Nämlich geht es los mit den Halbfinal-Hinspielen in der Champions League. Zuerst spielt der FC Bayern gegen Real Madrid. Morgen folgt dann der BVB gegen Paris. Noch lebt also der Traum vom deutschen Finale und einer Neuauflage des Endspiels von 2013. Wir wollen jetzt mal nachfragen bei unserem Bayern-Reporter Mario Krischel, wie optimistisch die Münchner heute ins Spiel gegen Real starten. Hallo Mario.
Grüß euch, hi.
Fangen wir mal mit dem Personal an, Mario. Mit wem kann denn Thomas Tuchel heute Abend planen und mit wem nicht?
Das weiß ich natürlich nicht. Das Problem ist, Thomas Tuchel weiß es, glaube ich, auch noch nicht zu 100%. Also Conny Leimer war beim Abschlusstraining, Jamal Musiala war dabei, Leroy Sané war dabei. Bei Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano bestehen nach wie vor große Fragezeichen. Genauso wie können Sané, Musiala, Leimer 90 Minuten spielen, müssen sie 90 Minuten spielen. Das sind schon, ja, sehr viele Fragezeichen, aber eigentlich kennt Tuchel das auch gar nicht anders als Bayern-Trainer.
Im Viertelfinale haben die Münchner gegen den FC Arsenal eine ziemliche Defensivtaktik gewählt, die am Ende dann ja von Erfolg gekrönt war. Madrid mauerte sich bei Manchester City bis ins Elfmeterschießen und kam da weiter. Müssen sich die Fans heute Abend auf ein zähes Spiel zwei Mannschaften einstellen, die eigentlich kein richtiges Risiko eingehen wollen?
Das glaube ich nicht. Dafür ist Real irgendwie zu clever und Bayern dann auch eher ein bisschen unter Druck zu Hause. Ja, es ist ja dieses Mal ein bisschen umgekehrt, dass sie erst in der Allianz Arena spielen und dann das Rückspiel im Santiago Bernabeu. Das setzt sie schon ein bisschen mehr unter Druck, weil sie halt gegen Arsenal dann, das hat man wirklich gemerkt, diesen Heimvorteil im Rückspiel hatten. Das war eine wirklich sehr, sehr eindrucksvolle Stimmung, so wie man sie in der Bundesliga natürlich selten oder eher nie erlebt. Thomas Tuchel hat dann gestern auch auf der PK nochmal aufgerufen. Das muss noch mehr werden gegen Real und die Bayern haben auch über die sozialen Medien dazu aufgerufen. Alle sollen in Rot kommen. Also ich denke mal, das wird schon eine sehr imposante Kulisse, die die Bayern auch pushen wird und dann bin ich mal gespannt. Eigentlich ist Real zu abgezockt, dass ich sagen würde, die lassen sich beeindrucken, aber ich glaube nicht, dass das langweilig wird. Das ist ein Champions League Halbfinale Bayern gegen Real Madrid. Also was braucht's noch?
Dann bleiben wir doch mal ein bisschen so bei deinem Bauchgefühl. Das Spiel ist ja auch so ein bisschen das Duell der beiden Kindheitsfreunde Musiala und Bellingham, den zwei Ausnahmespielern auf beiden Seiten. Was denkst du, wer kann da heute Abend den größeren Impact haben? Wer kann am Ende jubeln? Und natürlich die vielleicht wichtigste Frage, wie viel Geld hat Thomas Tuchel auf ein Tor von Serge Gnabry gesetzt?
Ich habe das natürlich mal gecheckt. Also ich glaube, die Quote liegt irgendwo bei 3,8. Also das ist gar nicht mal so viel. Also ich bin sehr überrascht. Vielleicht haben sich die Wettanbieter da auch ein bisschen beeinflussen lassen von Tuchels Zuversicht. Bauchgefühl ist es so ein bisschen wie im Arsenal-Spiel. Ich kann mir einen Sieg von Bayern vorstellen, genauso gut Real, genauso gut unentschieden. Und beide, Bellingham spielt wahrscheinlich noch die ja, über weite Strecken viel eindrucksvollere Saison als Musiala. Musiala hat seine herausragenden Weltklasse-Momente, vornehmlich in der Rückrunde. Aber zuletzt auch so ein bisschen, ja, naja, es war gegen Arsenal auch gut, aber jetzt nicht herausragend. Bellingham, wenn man dann sieht, wie er das Tor da, das 1-0, glaube ich, von Madrid in Manchester einleitet mit dieser Annahme und was weiß ich, er sticht wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr heraus, aber genauso gut traue ich Musiala jederzeit zu, dass er auch gegen Real Madrid der entscheidende Faktor wird, ganz klar.
Ja, wir werden genau hinschauen. Mario, du machst dich jetzt gleich auf den Weg ins Stadion. Wer weniger Glück hat als du, der kann die Partie natürlich bei uns im Live-Ticker in der Kicker-App verfolgen.
Genau, werde ich übrigens zumindest teilweise auch machen müssen, weil ich mich als Beifahrer auf der Autobahn befinden werde. Spätestens morgen wissen wir dann aber alle, wie es ausgegangen ist und dann sind wir dann auch wieder da mit einer neuen Folge von Kicker Daily. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschö.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr.
Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.